Dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna. Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann es Ihnen wirklich so sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes Rot und Schweiß. Diesmal mit dem Coach. Und nicht, dass ihr euch wundert, wir haben uns auf das Du geeinigt vorher, was ich sehr angenehm finde. Also erstmal herzlich willkommen, Uwe.
Dankeschön, Dankeschön.
Du bist in Altenburg in Thüringen geboren. Da wurde Skat erfunden. Spielst du?
Ja, also schön viele Jahre nicht mehr, weil das in England und Skandinavien das Spiel nicht kennen. Aber Skat hat mir immer viel Spaß gemacht. Mein Vater war sehr guter Skatspieler und im Moment fehlt mir ein bisschen die Übung.
Aber bist generell auch durchaus kartenaffin, also spielst du gerne mal?
Nee, also eigentlich nur Skat. Wenn ich Karten spiele, dann nur Skat.
Und so generell, Gesellschaftsspiele oder sowas, machst du sowas gerne?
Habe ich kaum Zeit dazu. Wo meine Kinder klein waren, habe ich gespielt, Mensch, ärgere dich nicht.
Hast du die gewinnen lassen?
Nee, nie.
Nie. Da kommt der Sportler dann durch.
Genau, nee, da müssen sie durch. Nee, also das, Mensch, ärgere dich nicht und sonst, aber sonst habe ich kaum Zeit. Ich verwöhne mich mit anderen Sachen jetzt.
Gut, kommen wir zu deiner sportlichen Laufbahn ein bisschen. Du hast Lok Leipzig, Chemie Leipzig, Magdeburg und Dynamo Dresden gespielt. Das war ja echt so ein bisschen die Creme de la Creme des DDR-Fußballs, kann man so sagen. Blutet dir so ein bisschen das Herz, wenn du siehst, was teilweise aus diesen Vereinen geworden ist?
Ja, es war eine unheimlich schwierige Zeit. Ich habe ja die Wendezeit mitgemacht. Ich war ja lange noch der teuerste Transfer innerhalb Ostdeutschlands. Magdeburg musste mich verkaufen, wir konnten nicht mal die Stromrechnung bezahlen. Hab dann gesehen, wie viele Vereine nach der Wende Riesenprobleme bekommen haben, die dann auch nicht sofort den Sprung in den bezahlten Fußball geschafft haben oder teilweise dann noch durch Missmanagement aus dem bezahlten Fußball rausgeflogen sind. Und dann diesen Weg zurückzufinden, war unheimlich schwer für einige Vereine. Umso glücklicher bin ich jetzt, dass Dynamo Dresden und auch 1. FC Magdeburg so wieder ein bisschen den Anschluss gefunden hat und hoffe, dass sie sich jetzt auch weiter etablieren können im bezahlten Fußball. Und Dynamo Dresden hat immer das Potenzial, irgendwann wieder mal aufzusteigen, weil das ist eine ganz faszinierende Fußballstadt.
Also eigentlich wirklich auch Potenzial für die erste Liga, ne?
Genau, auf jeden Fall Potenzial für erste Liga, unheimliche gute Tradition, unheimliche Emotion in der Stadt für den Fußball. Und auch in Magdeburg. Magdeburg, der einzige Verein, der den Europapokal gewonnen hat in der ehemaligen DDR. Auch große Tradition, große Spieler. Achim Streich, Pauli Seguin, Pomerenke, Wolfgang Steinbach. Und würde mich freuen, wenn diese Vereine den Weg wieder nach ganz oben schaffen könnten.
Du hast für Lok Leipzig und für Chemie Leipzig gespielt. Und jetzt haben wir in Leipzig einen anderen Club.
Ja.
Ist Leipzig RB-Land geworden oder kann es das überhaupt jemals werden?
Ich war als kleines Kind immer Chemie-Fan gewesen, hatte dann aber die unheimliche Chance bekommen, Kinder- und Jugendsportschule dann beim 1. FC Lok Leipzig zu spielen und meine ganze Nachwuchsausbildung zu absolvieren mit Schulausbildung und Studium, angedachten Studium. Später dann wurde ich ausgeliehen zu Chemie Leipzig, dann kam der große Traum auch, dass ich bei Chemie Leipzig spielen durfte, ein Jahr Männerfußball mit 18. Und habe mich dann natürlich dann noch empfohlen für den 1. FC Magdeburg. Ich war einer der wenigen Spieler, der außerhalb des Bezirkes wechseln durfte. Ich wurde getauscht mit Damian Hallata. Damian Hallata von Magdeburg, Nationalspieler.
Name sagt mir sogar was. Ne?
Zu 1. FC Lok Leipzig und ich nach Magdeburg. Und das war im Osten sehr ungewöhnlich. Ich freue mich jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Ich freue mich generell, dass Leipzig Bundesliga-Fußball sehen kann. Verfolge aber natürlich immer noch ganz genau, was Chemie Leipzig macht.
Aber das ist schon Tradition da, ne? Chemie Leipzig und auch Lok Leipzig bei den wirklichen Leipziger Fußballfans, ne? Das geht auch nicht weg, egal in welche Liga die spielen.
Nein, das geht nicht weg. Ist natürlich dann noch durch die Rivalität, das hat nicht immer nur Gutes bewirkt. Das hat die Vereine auch teilweise auch zurückgeworfen, ne? Und in ihrer Entwicklung, ich glaube, da war auch Riesenpotenzial, sich dafür die dritte oder zweite Liga auch zu empfehlen und zu etablieren.
Du hast eben schon mal kurz angedeutet, du hast dann die Wende erlebt als Fußballer in deiner aktiven Karriere. Wie hast du generell diese Zeit so erlebt, wenn du daran zurückdenkst?
Sehr spannend. Ich hatte das unheimliche Glück gehabt, dass die Wende kam zum richtigen Zeitpunkt. Ich war noch sehr jung, hatte ein super Jahr. Ich war, glaube ich, zweiter oder dritter der Torschützenliste mit 19 oder 20. So Nationalspieler gewesen, habe die letzten 5 Spiele DDR-Nationalmannschaft gemacht. Und da kamen natürlich Angebote über Angebote. Und das war natürlich dann das unheimlich Schwierige, das Richtige zu machen. Ich habe mich damals für den mehr sicheren Schritt entschieden, zu Dynamo Dresden zu gehen und dort mit Dynamo Dresden dann die Qualifikation zur Bundesliga zu schaffen, was wir auch geschafft haben, weil ich dort viele Spieler kannte durch die Nationalmannschaften und weil das dort irgendwo noch als junger Spieler fand ich, es war wichtig, dass du in ein Umfeld kommst, wo du dich halt weiterentwickeln kannst, was du kennst, wo du dich halt weiterentwickeln kannst. Und darum habe ich mich damals nicht direkt für andere Bundesligisten entschieden, sondern bewusst den Weg über Dynamo Dresden genommen.
5 Länderspiele für die DDR, hast du gerade schon gesagt. Hast du damals auch die Hoffnung gehabt, eventuell auch mal für die BRD dann wirklich aufzulaufen? Eine Einladung hattest du ja mal von Berti Fuchs für so einen Sichtungslehrgang, glaube ich, ne?
Also wenn man das so, das erste Mal, wo ich dabei war, das war das Spiel gegen Österreich, wo wir in Österreich, wo Tage vorher die Mauer gefallen ist, wo wir in Österreich eigentlich ein Unentschieden brauchen, dann hätten wir uns für die Weltmeisterschaft in Italien qualifiziert. Und ich glaube, dann wäre eine DDR-Auswahl zur Weltmeisterschaft gefahren, 1990. So, das war natürlich ein Riesentraum. Der war dann weg. Der Fokus bei dem Spiel war total weg gewesen. Einige Tage vorher ist die Mauer gefallen. Wir haben 3-0 verloren, Toni Polster 3 Tore gemacht. Danach haben wir noch gespielt, bis dann klar wurde, dass der DFV dann übernommen wurde vom DFB. Durch meine Zeit in England, durch die Erfolge, die ich in England hatte, habe ich mir schon Hoffnung gemacht, für Deutschland zu spielen. Ich war auch eingeladen worden, 2-3 Mal für Lehrgänge und Testspiele beim Berti Vogts, sind aber dann mit City abgestiegen und Berti Vogts hat mich angerufen und hat gesagt, du musst unbedingt wechseln, sonst hast du keine Chance für die Europameisterschaft 96. Und ich habe mich aber bewusst dann dafür entschlossen, bei City zu bleiben.
Sprichst du schon an, hast du natürlich ganz klar deine erfolgreichste Zeit bei City. 65 Tore in 177 Spielen und du bist ja in Hall of Fame des Vereins. Aber man muss sagen, wenn man jetzt hört, Manchester City zur heutigen Zeit, ist ja kein Vergleich zu dem, das soll jetzt nicht schmälern und keine Frage, aber es war schon ein anderer Club damals. Ne?
Hundertprozentig. Das war ein Club der Mancunians, also das ist ein Club der Manchester, Arbeit in Gesellschaft, Arbeiterverein. Man United waren damals schon ein Weltverein, Weltclub. Und wir haben in Manchester weil ich mich immer noch so hingezogen fühle zu dem Verein und verbunden fühle zu dem Verein. In der Stadt war die Anhängerschaft mehr City, mehr Blau als Rot, aber natürlich global gesehen war Manchester United auf einem ganz anderem Niveau. Die Zeit, die ich dort verbracht habe, war fußballerisch die schönste Zeit, auch privat. Ich habe meine Frau kennengelernt, mein erster Sohn war dort geboren, auch die schönste Zeit. Wenn Leute mich fragen jetzt, wo ist dein Zuhause, sage ich immer noch Manchester.
Ach, tatsächlich,
ja. Spiritual Home.
Ja, das hatte ich gelesen. Was meinst du damit genau? Versuch mal zu erklären.
Ja, weil ich mich dort eigentlich am wohlsten fühle. Ja, und weil ich dort die längste Zeit jetzt verbracht habe in den letzten 30 Jahren, weil ich dort eigentlich auch meinen größten Bekanntenkreis habe, Freundeskreis habe und ich halt mit Manchester City immer verbunden bleibe und von daher werde ich irgendwann sicherlich nach Manchester zurückkehren. In welcher Funktion, also das weiß ich nicht, aber ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann nochmal für die City Group arbeiten könnte. Das wäre ein interessantes Projekt. Aber nicht jetzt, weil ich mich sehr glücklich und sehr wohl hier bei der Fortuna fühle.
Du warst der erste Spieler bei City seit Bert Trautmann, diesem legendären Torwart. Kannst du die Geschichte von ihm?
Ich habe den Bert dann relativ schnell kennengelernt, nachdem ich dort war. Faszinierender Mann. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht. Wo ich nach City gekommen war, habe ich schon vom ersten Tag irgendwo, da war schon mal ein Deutscher da, hat Erfolg gehabt. Da waren noch andere Ausländer da, Dana aus Polen. Hat auch Erfolge gehabt und von daher, ich hatte da von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt bei der ganzen Sache. Die waren sehr aufgeschlossen gegenüber Deutschen noch und das hat man dann auch gemerkt, wo ich dann die Erfolge hatte, kam dann Maurizio Gardino, Steffen Karl, Fronzek, Immel. So, man war dann immer dieser auch der Bundesliga aufgeschlossen gegenüber und der Bert Trautmann, das ist ein absoluter Icon. Also der hat eigentlich nie diese Anerkennung, die er in England hat, eigentlich nie so bekommen in Deutschland. Und das ist eigentlich traurig, weil er eigentlich ein Icon ist in England, englischer Fußball, ihn jeder kennt. Den Mut, den er damals bewiesen hat, nach dem Krieg in England zu bleiben und sich dort durchzusetzen. Also das sucht seinesgleichen.
Das stimmt wohl. vor allen Dingen einfach zu der Zeit dann damals.
Genau. Ne?
Der ist ja, glaube ich, Fallschirmjäger gewesen, soweit ich das
genau, im Kopf Kriegsgefangenschaft, ne? Hat dann später seine Frau kennengelernt und ist dann noch, sage ich mal, dann noch dort geblieben. Ne?
Du hast City geholfen, in der Liga zu bleiben mit einem entscheidenden Tor. Und danach haben die Fans auf die Melodie von Go West deinen Namen gesungen. Wenn du daran denkst, bekommst du noch Gänsehaut?
Ja, also ich habe das ja am Anfang, bin da hingekommen. Ich kann da ja kaum Englisch oder gar kein Englisch. Und das letzte Spiel war gegen Sheffield Wednesday. Und dann haben die das erste Mal meinen Namen da gesungen. Das Ganze, da waren 10.000 Fans mit. Das war ein wichtiges Spiel, wie du gesagt hast. Da habe ich gar nicht mitbekommen, dass die meinen Namen singen. So, das war natürlich dann irgendwo auch ein Signal, ich bin anerkannt, ich habe mich dort durchgesetzt, habe da nur relativ, ich war erst ausgeliehen, die ersten 3 Monate, habe in 12 Spielen 5 Tore geschossen, wir haben dann komfortabel die Liga gehalten und habe dann eigentlich relativ schnell einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben und das hat mir dann immer das Gefühl gegeben, ein gutes Gefühl, dann noch einen 3-Jahres-Vertrag zu unterschreiben, mich auch zu binden, Verhältnis zu den Spielern, Verhältnis zum Trainer, aber auch speziell Verhältnis zu den Zuschauern,
Fans. Es gab ein Fanshirt damals, das muss ich natürlich ansprechen. Huey's Granddad bombed Old Trafford. Also das Stadion des Erzrivalen Manchester United. Das ist schon sehr britischer Humor, ne?
Britischer Humor, viele Anrufe aus Deutschland bekommen, was sie sich denken. Und ich habe das eigentlich immer Galgenhumor genommen. Wenn du in England lebst, dann musst du damit leben. Da ist manchmal die Witze, die sind manchmal borderline, grenzwertig, aber... Das war auch irgendwo eine Anerkennung. Da waren 5.000 Shirts produziert worden, waren alle ausverkauft. Ich war nicht beteiligt daran, muss ich ehrlich sagen.
Hast du noch eins zu Hause?
Ich habe noch eins. Ich habe mir eins gesichert, das musste ich. So, von daher, das Eis war relativ schnell gebrochen und die Zuneigung von beiden Seiten zwischen Zuschauer und mir Zuschauer.
Ja, sehr spezielle
riesengroß.
Verbindung, ne?
Hat das genau,
so zu den Fans, ja. Ne? Kann man schon sagen, oder?
Weil es Arbeiterverein ist und die wollten halt Spieler sehen, die Ärmel hochkrempeln und fighten und spielen und als Stürmer und natürlich dann noch Tore schießen. Und ich glaube, das habe ich irgendwo zu dieser Zeit, das Anforderungsprofil eines Ausländers im Arbeiterverein zu spielen. Die wollten sehen, dass der sich voll identifiziert mit dem Fußball auf der Insel, aber auch mit der Geschichte und mit der Philosophie des Vereins. Ja, und du musstest dort mal lochen, ja, und das habe ich gemacht und war dann auch relativ schnell anerkannt.
Liebst du den englischen Fußball? Findest du, dass es auch Sachen gibt, die man sich wünschen würde, dass die hier mehr sind? Also zum Beispiel, sagt immer so klassisch, da gibt es nicht so diese Schauspielerei, was halt hier ja schon ein bisschen mehr vertreten ist. Würdest du das wünschen?
Na gut, das hat sich jetzt in den englischen Fußball auch ein bisschen integriert über die Jahre. Zu meiner Zeit war das noch anders gewesen. Da hat die Mannschaft sich selbst policed. Spieler sind zu mir hingekommen und haben gesagt, lass dich nicht fallen. Das macht man hier nicht. Eigene Spieler. Und dann hast du dann noch das sofort sein lassen, weil ich kann das aus Deutschland auch. Also die Sachen, die sind jetzt auch nicht mehr so, wie sie mal früher waren. Ne? Das ist der große, ich sage jetzt eine Weltliga. Die Premier League ist für mich eine Weltliga. Das sind die besten Trainer der Welt, sind die besten Spieler der Welt, viele Ausländer. Und von daher haben sich da jetzt auch Sachen auch damit in englischen Fußball sind damit reingekommen, die es früher da auch nicht so gab.
Eigentlich ein bisschen schade, oder?
Ja, der Fußball ist immer noch in seiner Art und Weise noch relativ schnell, robust. Die Schiedsrichter lassen noch mehr durchgehen, finde ich. Das Spieltempo ist höher, die Athletik ist noch höher. Und natürlich jetzt, weil es eine Weltliga ist, die individuelle Qualität ist natürlich Wahnsinn. Ja. Und von daher, ich bin immer noch ein sehr großer Fan des englischen Fußball generell.
Nach deiner Zeit in England bist du nochmal nach Deutschland zurückgewechselt, hast da nochmal gespielt. Und dann war deine Karriere schlagartig vorbei. Da gab es eine schlimme Diagnose.
Ja gut, meine Frau ist Norwegerin und ich bin dann ihr zuliebe, weil sie ist mir 8 Jahre hinterhergezogen von Verein zu Verein und bin ihr wegen ihr dann auch nach Norwegen gegangen. Hatte dann aber schon irgendwo immer im Kopf, Trainer zu werden. Und ich habe mir dann aufgrund des starken Influences von englischen Fußball zu Norwegen, kannte man mich in Norwegen eigentlich sehr gut und habe mir dann auch relativ was ausgerechnet, da auch schnell auf die Trainerschiene aufzuspringen. Das hat dann auch genauso geklappt. Ich wollte natürlich noch ein paar Jahre länger spielen, weil ich den Fußball unheimlich geliebt habe als Spieler. Paul Walsh, ein Mitspieler, ein sehr bekannter Spieler, früher Liverpool, englischer Nationalspieler, hat immer gesagt, spiel so lange wie es geht, alles andere ist Shit. Das wollte ich auch beherzigen. Leider wurde dann es abrupt beendet in Lilleström. Von einem auf den anderen Tag haben dann ist die Welt dann natürlich, die bis dahin für mich im Mittelpunkt gestanden hat. Das heißt, professionell zu trainieren, zu essen, zu schlafen, um die Leistung abzurufen, um Tore zu schießen. Und dann die Familie. Dann sind natürlich andere Sachen in Vordergrund getreten. Die Familie.
Du hast eine Krebsdiagnose bekommen.
Genau. Genau, vielleicht mal erklären. Da ging es dann wirklich ums Überleben. Da ging es dann die Familie. Und dann spielte der Fußball eigentlich gar keine Rolle mehr. Ja, und jetzt bin ich dann also über die Jahre voll genesen. Und da ist der Fußball natürlich wieder in den Vordergrund gekommen. Aber ich glaube, ich kann das jetzt viel besser balancieren. Und verstehe eigentlich auch, was eigentlich das Wichtigste im Leben ist.
Hat dich das ein bisschen nachdenklicher werden lassen?
Ja, hundertprozentig. Die Werte für mich haben sich geändert. Familie ist klar Nummer eins. Früher als Profi war für mich Fußball immer Nummer eins.
Du hast in der Zeit auch relativ viele Zuschriften von den City-Fans bekommen, ne? die dich aufgemuntert haben in dieser Zeit. Das ist schon echt rührend, muss man sagen. Ne?
Ja, der Kontakt ist nie abgerissen. Und natürlich haben die dann noch mitbekommen, dass ich im Krankenhaus, und ich hatte ja am Anfang die erste Diagnose, die ich bekommen habe, haben sie mir gar nicht gesagt, haben sie meiner Frau nur gesagt, die war nur 5% Überlebenschance. So, da haben die schon, das ist dann schon klar irgendwo kommuniziert worden dann in den Wochen, dass es bei mir, dass es um Leben und Tod geht. Ja? Und dann haben die sich natürlich dann, natürlich wie die mich da unterstützt haben, Briefe, Faxe, Leute haben mich angerufen, haben sie mich minutenlang meinen Namen gesungen im Stadion, beim Spiel. Und wenn du dann auf der Intensivstation liegst und hast alle irgendwelche Drähte da in deinem Körper und dann hörst du das, das ist natürlich, das hat mich gepusht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Du bist dann Trainer geworden, hast ja schon gesagt, du hattest mit dem Gedanken schon gespielt, dass wenn du das auch vor allen Dingen dann überstehst, dass du das auch gerne weitermachen würdest. Ne? Das stand für dich außer Frage, dass du dann auf jeden Fall wieder in den Fußball möchtest.
Ich wollte nochmal probieren, zu spielen.
Ach, sogar tatsächlich zu spielen?
Ja, ich habe nochmal angefangen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, es geht nicht. Ich habe kein Spiel mehr gemacht, habe dann noch für unsere dritte Mannschaft in Lilleström, die haben wir dann noch zum Aufstieg gebracht, Janake Fjordov, der hier eigentlich auch sehr bekannt ist, Gunnar Halle, ehemaliger norwegischer Nationalspieler, und ich, haben wir die noch in die zweite Liga gebracht, in die dritte Liga gebracht, Entschuldigung, aber das waren dann nur noch 5-6 Spiele und das konnte man nicht mehr mit dem Fußball vergleichen, wie er vorher war.
Du bist dann Trainer geworden in Norwegen und auch in England und hast da auch Erfolge gefeiert, vor allen Dingen im Pokal. Mit kleinen Mannschaften bist du immer weit gekommen in den Pokalwettbewerben. Was ist denn da das Geheimrezept?
Nee, also nicht nur im Pokal. Also ich muss sagen, Lilleström, wo es angefangen hat, die waren siebter, achter, 8 Jahre in Folge oder so. Und auf einmal haben wir uns dann für die Royal League qualifiziert, für den Pokal, fürs Pokal-Endspiel qualifiziert. Wir haben den Verein finanziell gesund gemacht in 2 Jahren. Viking Stavanger, 21 Jahre lang keine unter den ersten Dreien gewesen. Im ersten Jahr unter den ersten Dreien sind wir Dritter geworden. Sind im Europapokal gespielt. So, da waren in jedem Verein, außer Leeds, waren eigentlich überall Erfolge, aber auch schwere Perioden.
Aber Leeds ist auch sehr speziell, ne?
Leeds war unter Cilino, das war mir klar, dass das keine lange Anstellung wird. Bei seinem Track Record of Hiring and Firing. So, von daher, wenn du die Chance hast, Leeds United zu trainieren, konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ne? Und es wurden dann nur 12 Spiele. Ich habe als 17. übernommen und waren dann auch 17. gewesen von 24 Mannschaften. So, von daher, das war eigentlich die einzige Station, wo ich eigentlich keine Erfolge irgendwo feiern konnte.
Du bist in Malmö zuletzt gewesen, hast da auch große Erfolge gefeiert, bis zum Beispiel zum ersten Mal, ist das richtig, mit Malmö einen Einzug in die K.O.-Phase eines internationalen Wettbewerbs, glaube ich, geschafft. Ne? Also eigentlich sagt man ja, alles in Butter. Warum bist du dann zur Fortuna gegangen?
Also wir haben das 2-mal hintereinander geschafft, das gab es vorher noch nie. Das war Wahnsinn, die 18 Monate waren Wahnsinn, waren unheimlich intensiv. Wir hatten in den 18 Monaten hatten wir 30 Europapokalspiele gehabt, plus dann die Meisterschaftsspiele. Und also das war eine sehr intensive Zeit, wenn du für Malmö FF spielst oder die Mannschaft trainierst, dann gibt es eigentlich nur Gewinn, jedes Spiel. Fast selbst in Europapokal, wo es manchmal unheimlich schwer ist, habe das unheimlich genossen. Um diese Erfolge weiter zu führen und dann noch den Verein weiter auszubauen, um dann irgendwann mal auf dem Niveau zu stehen wie AC Alkmaar, das war immer AC Alkmaar, Genk, Twente, Enschede, so, das war immer, und auf so einem Niveau zu kommen, war mir klar, dass dann Veränderungen...
Warum gerade diese Vereine? Ist ja eine ganz andere Liga.
Ja, weil budgetmäßig, auch viele junge Spieler dann noch versuchen zu integrieren und dann weiter zu verkaufen, dass man jedes Jahr im Europapokal ist, dass man jedes Jahr, sage ich mal, in die Gruppenphase kommen kann oder kommen muss. So, aber um das zu schaffen, als eine schwedische Mannschaft, musst du natürlich auf so vielen Gebieten Neuerungen machen. Ja, das heißt, Staff, Spielerkader, Funktionen, alle Funktionen innerhalb um die erste Mannschaft. Und da habe ich meine Ideen gehabt, aber leider konnten oder wollten die Verantwortlichen das nicht so umsetzen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben eine super Zeit hier gehabt, dann das war's.
Und dann bist du zur Fortuna gegangen und in der Bundesliga gelandet.
Also erstmal zu dem Zeitpunkt, wo ich in Malmö gesagt habe, wir trennen uns jetzt, da war von Fortuna noch gar nichts, da war gar nichts zu hören. Ich habe mein Apartment ausgeräumt, war dann auf dem Weg nach Mallorca und hatte eigentlich vor, mich in unserem Haus in Mallorca jetzt, sage ich mal, dann auch 6 Monate zu regenerieren und zu lernen und auch den deutschen Fußball zu studieren. Das war eigentlich meine.
Also du hattest schon so ein bisschen das Ziel.
Ich wollte nach Deutschland dann. Ja, ich wollte nach Deutschland. Ich glaube, das war ganz bewusst auch nach Malmö, bin ich ganz bewusst nach Malmö gegangen, Südschweden, die Nähe auch zu Deutschland, die Chance auch so international auf sich aufmerksam zu machen, dass man dann irgendwann in Deutschland registriert wird und in Deutschland eine Chance bekommt. Das war ganz bewusst so gewählt worden. Aber dass die Chance dann so schnell gekommen ist mit der Fortuna, war überhaupt nicht abzusehen. Ne? Und das ging ja dann, wie ich es einfach schon erzählt, das ging ja dann innerhalb von 2-3 Tagen über die Bühne.
Und du musstest hier in große Fußstapfen treten. Dein Vorgänger, der Friedhelm Funkel, war hier sehr beliebt. Hat dich das nie irgendwie abgeschreckt?
Klar kann ich Friedhelm als Trainer und kannte seine Erfolge und seine, also über Jahrzehnte ja eigentlich. Ja, und wusste aber nicht genau, was für einen Status er in dieser Region hier hatte. So, das hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Aber im Endeffekt, ich konzentriere mich immer, und es ist, glaube ich, ist eine Stärke, immer auf das Wesentliche. Und das ist für mich eigentlich immer die Mannschaft, das nächste Spiel. Und dadurch bin ich dann eigentlich ganz gut ins Laufen gekommen. Und ich habe Friedhelm bis jetzt noch nicht getroffen. Corona kam dann auch dazwischen irgendwann. Aber irgendwann werden wir es schon schaffen, miteinander mal ein Bier zu trinken. Aber am Anfang war mir nicht ganz bewusst, dass er sag mal, in der Region hier so ein Icon ist.
Wie würdest du denn im Rückblick sagen, wie die ersten Tage mit der Mannschaft dann gewesen sind?
Ja gut, ich bin ja glaube ich am Donnerstag gekommen und wir haben Samstag gegen Frankfurt gespielt. So, das war, und dass wir dann so gut gegen Frankfurt gespielt haben, das war eine riesen positive Überraschung. Die Mannschaft hat mich sofort angenommen. Staff hat mich sofort angenommen und dass wir dann das erste Spiel so gespielt haben, das hat auch, glaube ich, Selbstvertrauen erzeugt für alle Beteiligten. Aus meiner Sicht schade, dass Corona dann irgendwo uns gestoppt hat. Also wir waren, glaube ich, gerade in einem guten Flow mit dem Mainz-Spiel und dann die 10 Wochen, die waren unheimlich hart jetzt, die wir gehabt haben. Und da war ich schon erleichtert, wie wir dann auch gegen Paderborn dann, sage ich mal, aus diesem Corona-Break rausgekommen sind. Ne?
Wie würdest du denn deine Zeit bis jetzt bewerten bei der Fortuna?
Ich würde sie bewerten, dass wir die Situation stabilisiert haben. Ich würde sie bewerten, dass wir Fortschritte gemacht haben, dass wir nicht stillstehen. Wenn du siehst, die Punkte, die wir gemacht haben, zu den Punkten, die vorher, der Punktdurchschnitt. Wir haben uns fast in allen Bereichen verbessert. Tore geschossen, Tore bekommen, Ballpossession, athletische Werte, Laufleistung. So, von daher haben wir schon Schritte vorangemacht. Die Schritte hätten größer sein können, das sind wir uns alle bewusst. Aber wir haben uns Stück bei Stück von Paderborn überholt und entfernt, Bremen überholt und entfernt, die Distanz zu Mainz und Augsburg verringert, hätte man noch mehr verringern können oder sie sogar schon überholen können, das sind wir uns alle bewusst.
Ist so ein bisschen ketzerisch vielleicht gefragt, diese Unentschieden helfen einem ja nicht so richtig weiter, oder?
Na, die helfen schon weiter. Ja? Die helfen schon weiter. Ja. So Stück bei Stück.
Immer positiv bleiben.
Ne? Immer positiv bleiben, von daher. Und für mich, ich bin hierher gekommen, um die Liga zu halten. Und die Liga zu halten mit Fortuna Düsseldorf, dort, wo ich sie übernommen habe, das wäre die größte Leistung in meiner Trainerlaufbahn. Weil sich so schnell dann auch in der Bundesliga zurechtzufinden, ist ja nicht nur meine tägliche Arbeit bei der Fortuna, es sind ja auch die generelle Bundesliga, die Mannschaften, gegen die du spielst, die Qualität, gegen die du spielst. Und da vertraue ich natürlich im Moment auch sehr viel auf meinen Staff, weil die natürlich auch die Bundesliga noch besser kennen als ich, die Spieler noch besser kennen als ich. Und wenn wir das alle zusammen schaffen könnten, das wäre eine Riesenleistung.
Hast du es schon mal erlebt als Trainer, dass du so eine Serie hast, wo deine Mannschaft sich nicht wirklich belohnt dafür, für ihr gutes Spiel, weil das ist ja ganz offensichtlich, Paderborn hatte hier im Grunde keine Chance bis zur 88. Minute. Mainz, das Spiel davor, dass das unentschieden ausgeht, wissen die Mainzer, glaube ich, bis jetzt nicht, wie sie das geschafft haben, weil ihr wart da auch die klar bessere Mannschaft. Davor war, ich glaube, Hertha, das Spiel, wo er die in der ersten Hälfte an die Wand spielt. Also dieses, dass es so eine Serie gibt, wo du denkst, das kann doch nicht sein, dass wir uns
nicht dafür belohnen. Ich hatte mit Malmö, letztes Jahr habe ich eine Phase gehabt über den Sommer, wo wir dann natürlich auch vermehrt spielen mussten durch die Qualifikationsspiele in Europa, wo wir dann noch sehr auf den Kader gewechselt haben. Und dann haben wir in der Meisterschaft haben wir auch zu viele Unentschieden gespielt. In dieser Phase haben wir unter anderem 6 Elfmeter verschossen, die uns dann irgendwo auch den einen Punkt gekostet haben zur Meisterschaft. So, da hatte ich schon mal eine Phase gehabt, wo das ähnlich war. Wir haben zu viele Punkte dann noch liegen gelassen, Elfmeter nicht verwandelt. Das verfolgt mich irgendwie in meiner Karriere. Wir haben ja gegen Saarbrücken noch 5 Elfmeter verschossen in einem Spiel. Also das ist eigentlich verrückt. So, das war eigentlich eine ähnliche Phase, wie es jetzt war. Weil wir die Spiele in Schweden, die haben wir eigentlich auch alle bestimmt.
Das geht natürlich hier nicht in der Liga mit Fortuna Düsseldorf, aber du versuchst schon, attraktiven Fußball spielen zu lassen mit deiner Mannschaft und eben auch, dass deine Mannschaft eben das Spiel auch mitgestaltet. Ist das etwas, was als Fortuna Düsseldorf funktionieren kann in der ersten Liga, auch auf Dauer, dass du sagst, das muss unser Weg sein?
Das kommt immer darauf an, was du für ein Spielermaterial zur Verfügung hast. Ich glaube, wenn du hier einen Kevin Stöger hast, dann musst du versuchen, das Spiel auch auf ihn drauf zuzuschneiden. Du hast ja auch hier Abwehrspieler, die wie Kahn oder wie André, die sage ich mal, auch sehr gut am Ball sind. Du hast einen Torwart mit Flo, der überragende fußballerische Qualitäten hat. Das ist natürlich, du musst, wenn du als Trainer irgendwo hinkommst, musst du versuchen, einen Ansatz zu finden, um das Beste aus dem Material, was du hast, rauszukriegen. Und für mich war klar, wir müssen mehr Tore schießen. Wie können wir mehr Tore schießen? Wir haben nicht Luke Bacchio und Raman. So, wie können wir Ruben Hennings und dann auch später Kenan, der war am Anfang verletzt, wie können wir die eigentlich näher zum Strafraum bringen? So, das heißt, wir müssen den Ball nach vorne tragen. Wir können nicht Counter-Attacking-Fußball spielen. Wir müssen den Ball nach vorne tragen. Wir müssen versuchen, auch den Rhythmus zu bestimmen. Wir müssen versuchen, unsere besten Spieler auf den Platz zu bekommen und dann auch den Fußball zu spielen, wo sie am besten glänzen können, wo sie am besten ihre Potenzial zur Mannschaft bringen zu können. Und das war eigentlich der Ansatz.
Du hast gerade schon mal ein bisschen gesagt, ihr seid ein bisschen rausgerissen worden aus eurem Flow eigentlich, den ihr hattet bei dem Mainz-Spiel durch diesen Lockdown, den es da gab. Wie hast du das eigentlich als Trainer erlebt, diesen Lockdown?
Also ich fand, der Tag vor dem Paderborn-Spiel im Hotel, das war grauenhaft, also bevor das Spiel abgesagt worden ist, also wo wir alle nicht wussten, was passiert. Wir waren im Elea-Hotel und wir haben früh noch hier trainiert gehabt. Und so jede Stunde haben wir neue Wasserstandsmeldungen bekommen gehabt. Spieler von Paderborn in Isolation, Trainer ist krank. Und ich habe große Befürchtungen gehabt, dass wir uns überhaupt nicht auf den Fußball konzentrieren können. Das war ein unheimlich wichtiges Spiel. Ich glaube, die DFL hat da eine super Entscheidung getroffen gehabt, weil das im Nachhinein ja auch Spieler auch positiv getestet worden ist. Von daher war ein grauenhafter Tag. Ich war dann erleichtert, dass das Spiel abgesagt worden war, weil ich befürchtet hätte, dass wir uns nicht auf Fußball konzentrieren konnten unter den Gegebenheiten. Habe nie erwartet, dass das dann 10 Wochen dauert. Boah. Und wie sich das dann alles entwickelt hat mit Isolation und Homeoffice und Gruppentraining. Unheimliche Herausforderung für alle Beteiligten. Wie wir das alle zusammen als ganzer Verein bis jetzt so hinbekommen haben, dass keiner infiziert wurde bis jetzt. Toi, toi, toi. Dass wir den Wert auf die Gesundheit aller Beteiligten gelegt haben. Ja? Und dass wir dann noch aus dieser 10-wöchigen speziellen Zeit so rausgekommen sind gegen Paderborn, wo wir dann auf einmal Laufwerte hatten, die wir vorher noch nicht hatten, wo wir eigentlich das Spiel auch, obwohl nur eine Woche Training, relativ kontrolliert und bestimmt haben, dass wir dann wieder Pech hatten, ein bisschen noch Unvermögen, dass wir die Chancen dann nicht halt machen, dass okay, damit kann ich leben. Ja? Aber da war auch trotzdem auch eine gewisse Erleichterung auch dabei, dass dieser erste Tag dann, der Restart, dass ich gesehen habe, dass wir jetzt in den nächsten Wochen voll gegenhalten können. Ne? Und weil ich nicht wusste vorher, wo wir eigentlich stehen.
Wie lief in der Zeit, du hast eben schon mal angesprochen, dass dein Staff dir extrem wichtig ist, wie lief in der Zeit der Austausch?
Also haben sich, so wie es in der Krise manchmal ist, da kommen Leute auf einmal, die entwickeln sich und stepping up und in dem Staff von uns, also Robin, unser Athletiktrainer, also wie der das alles gemanagt hat, die 3 Wochen Homeoffice, unglaublich, wie unsere medizinische Abteilung dann die ganze Regularien eingehalten hat und die Spieler behandelt hat. Und so Wahnsinn. Also das hätte ich nicht so für möglich gehalten. Und der Austausch war natürlich dann täglich mit dem Staff, auch die Kommunikation zu den Spielern war wöchentlich. Also wir haben uns aufgeteilt im Trainerteam, dass wir nicht einen Spieler vergessen, dass jeder Spieler, jeder Trainer hatte 6, 7, 8 Spieler gehabt. Wir haben ja so einen großen Kader, um dann wirklich auch Kommunikation zu haben, uns auch um die Spieler zu kümmern. Und das hat so funktioniert, die haben alle ihre Hausaufgaben super gemacht und das hat man dann gesehen, wo wir das Spiel gegen Paderborn gespielt haben, wie wir dann auch marschiert sind.
Aber ist doch schon schwer, so eine Mannschaft dann wirklich auf Bundesliga-Fußball vorzubereiten, oder?
Genau so, wir haben ja immer das Blaue trainiert. Ich glaube, viele Spieler noch im Staff, wir alle waren uns nicht sicher, ob die Liga überhaupt normal gepfiffen wird. Ich musste aber immer versuchen, den Fokus aufrechtzuerhalten, immer wieder pushen, weil wenn es losgeht, müssen wir die Liga halten. Ne? Und die Jungs, die Mentalität der Jungs und des Staffes, die super, die haben das alle verinnerlicht und wir haben Bundesliga-Abschiedskampf angenommen, so wie wir uns jetzt auch in den letzten 10 Wochen benommen haben, Disziplin gezeigt haben, wie wir trainiert haben und das macht mich eigentlich optimistisch, dass wir die Liga halten.
Findest du, dass in dem Zusammenhang Geisterspiele für die Fortuna ein Nachteil sind?
Klar, wir sind ja auch eine Mannschaft, die auch über die Emotionen kommt. Wir haben hier ein super Stadion, wir haben einen super Anhang, super Fans. Na klar vermissen wir die, weil das ist natürlich für uns, ob Heim- oder Auswärtsspiel, ist immer der 12. Mann. Ne? Und alle Beteiligten würden das klar bevorzugen, in Front von unseren Zuschauern zu spielen, als Geisterspiele zu haben.
Kannst du denn verstehen, jetzt zum Beispiel die Ultras haben gesagt, für uns ist die Saison beendet, wir gucken uns das nicht mehr an. Kannst du es verstehen, wenn Fans das sagen?
Klar kann ich das verstehen, weil wir sind ja eigentlich da, um die Fans zu unterhalten mit unserem Fußball, mit unserer Leidenschaft und hoffentlich mit unseren Leistungen. Und dass sie natürlich jetzt nicht ins Stadion kommen dürfen, da habe ich natürlich auch Verständnis dafür. Aber wir müssen auch natürlich unsere Arbeit weitermachen. Wir spielen noch für den Verein. Der Verein muss am Leben gehalten werden. Und im Moment sind alle negativ. Wir haben hier ein super Environment, wo sich eigentlich jeder auch sicher fühlen kann. Und wir versuchen natürlich unser Bestes zu leisten, die Fortuna in der Bundesliga zu haben. Und dass wir nächste Saison wieder vor vollen Stadien spielen können.
Es gibt ja jetzt mittlerweile immer mehr Lockerungen halt im ganzen gesellschaftlichen Leben. Wie nimmst du das wahr? Du ja halt aufgrund deiner Erkrankung, die du hattest, eben zur Risikogruppe ja durchaus gehörst. Bist du da trotzdem entspannt?
Entspannt, also ich versuche mich ganz klar an die Regeln zu halten. Also wenn ich mich außerhalb meines Apartments bewege, dann mit Abstand, mit Maske, Händewaschen, Hygiene. Das sind jetzt Sachen, die jetzt komplett eingeschärft worden sind für alle von uns. Ja? Und natürlich auch für mich, speziell für mich. Ja? Ich achte dann natürlich umso mehr, dass ich immer Abstand halte. Das ist ganz klar.
Gut, kommen wir hinten raus noch ein bisschen zu vielleicht etwas leichteren Themen. Ich zitiere mal aus Wikipedia. Dass du kopfballstark, körperlich robust und stets mit vollem Einsatz gespielt hast, aber mit Mängeln bei Schnelligkeit und Technik.
Passt Schnelligkeit so? Stimmt überhaupt nicht, weil ich eigentlich ein relativ schneller Spieler war. Mängeln technisch, ich war nie der große Techniker, ich war nie das absolut große Talent, aber ich hatte eine gute Grundtechnik gehabt. Konnte beidfüßig schießen, relativ kopfballstark, relativ schnell.
Du bist ja auch ein recht großer Stürmer, ne, gewesen. Also sind ja nicht immer unbedingt so schnell dann. Ne?
Nee, also so groß war ich nicht. Also zu meiner Zeit hatte ich eine gute Größe gehabt. Das hat sich jetzt die allgemeinen Größen haben sich jetzt nach oben verschoben. Unter heutigen Gesichtspunkt bin ich kein großer Spieler mehr. Früher war ich ein großer Spieler, aber ich hatte schon eine gute Übersetzung gehabt. Also das mit der Schnelligkeit, das stimmt eigentlich nicht.
Glaubst du, dass du als Stürmertyp heute auch noch gefragt wirst?
Ich glaube schon, weil ich eigentlich immer, ich war einer, der gut gepresst hat. Ich war eigentlich immer einer, der auch in den Rücken der Abwehr gehen wollte. Diese Spielertypen gibt es heute nicht mehr. Es gibt heute die Stürmer von heute, kommen eigentlich mehr zum Ball, als sie eigentlich auch in den Rücken der Abwehr gehen. Und als Trainer würdest du dir immer so einen Typ wünschen, dass du das immer irgendwo auch verbinden kannst mit den Spielern, die Kombinationen, die zwischen den Linien spielen. Aber du brauchst eigentlich auch immer einen, der die Mannschaft stretcht. Ne? Und diese Typen, wie zum Beispiel Jamie Vardy, die gibt es halt heute kaum noch. Und das war eigentlich auch gerade wo ich jünger war, wo ich noch voll auf Energie war und wo meine Schnelligkeit noch relativ hoch war, da habe ich eigentlich auch so ähnlich gespielt. Ja? Und das könnte heute auch noch sehr gut klappen.
Bist du eher Optimist oder Realist?
Ich versuche mich immer wieder zu erinnern, dass ich als Trainer immer optimistisch sein muss. Ja, natürlich bin ich Realist, aber als Trainer musst du immer versuchen, Optimist zu sein. Ja, in jeder Lebenslage, weil eigentlich immer die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die du führen solltest, die gucken halt immer auf den Leitwolf. Ja, und die müssen versuchen, halt immer irgendwo, der Leitwolf ist optimistisch und positiv und der pusht. Das ist eigentlich immer sehr, sehr wichtig für das innere Leben einer Gemeinschaft.
0-0 oder 3-3?
Als Stürmer würde ich sagen 3-3.
Und als Trainer? Oder kommt da immer noch das Stürmerblut so ein bisschen durch?
Na, ich glaube, du siehst ja an der Spielidee, dass ich eigentlich Fußball spielen will und dass ich eigentlich auf offensive Akzente setzen möchte. Ich habe ja hier auch ganz klar gesagt, um in der Liga zu bleiben, müssen wir mehr Tore schießen. Und von daher will ich natürlich, dass wir mehr Tore schießen. Und ich weiß aber auch, wie es als Stürmer ist. Ich kann keinen Spieler den Kopf abreißen, wenn er viermal die Latte trifft. So, von daher, an anderen Tagen gehen da zwei rein. An anderen Tagen wie in Freiburg, da machen wir aus dem ersten Standort ein Tor. Hatten keine Torschance gehabt. So in anderen Spielen in Mainz, da schießen wir 19 Mal aufs Tor und haben riesen Torschancen und machen das Tor nicht. So, von daher immer wieder dran arbeiten, immer positiv bleiben, aber auch Verständnis haben, dass es halt in der Tabellenregion, wo wir jetzt sind, dass es auch da manchmal hapern kann.
Abschließende Frage.
Beim Tore schießen.
Abschließende Frage. Was würdest du gerne können, kannst es aber überhaupt gar nicht?
Spanisch sprechen. Ja. Ich würde sagen Golf auch noch, aber Handicap 18, so, da kann ich schon ein bisschen was. Aber,
das ist doch gar nicht so schlecht.
Ja, im großen Sinne kann ich nichts. Ja, aber wenn ich jetzt sagen wir so Spanisch, das wäre schon.
Das ist doch eine schöne Sprache, ne? Finde ich.
Schöne Sprache und natürlich, ich habe ein Haus in Mallorca, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und natürlich auch durch den Pep Guardiola auch starke Einflüsse habe jetzt auch auf spanischen Fußball. Das wäre schon super, wenn ich Spanisch könnte.
Wunderbar, danke fürs Gespräch.
Gerne.